Ja, ich hatte noch keine Chance, das, also nachzuschauen, ob es ein Trade oder einfach nur ein Signing ist. Aber ja. Taurasi, Griner und jetzt Skylar Diggins in einem Team, oder? In der NBA würden uns bei sowas der Kopf platzen. Was ist basically the big three. So. Auch wenn natürlich Taurasi ein bisschen älter ist inzwischen. Mhm. Aber allein Griner und Diggins ist so, what the fuck? So.
Waren die nicht auch in der gleichen Draft-Class, die beiden?
Oh, das kann ich nicht sagen.
Ich weiß gar nicht, aber sehr, sehr nah beieinander. Auf jeden Fall beide noch mitten im Saft. Prime of their career.
Ich bin mir sicher, dass du bei WNBA-Spielerin nicht den Ausdruck mitten im Saft verwenden solltest. It just sounds wrong.
It just sounds, but it's true.
Also, it's true. Ja. NBA-Folge?
In dem Sinne? Welcome back to Inside US Sports with Jeffrey and Jay.
Hey, I was not about to do it. Welcome back.
Welcome back.
Ja, wir haben für euch sind jetzt ein paar Tage vergangen. Für uns
ein paar Stunden.
Ja, also nicht mal ganz drei.
Ja.
Wir waren gerade auf dem Vortrag, auf der Lesung. Auf die wir gegangen sind zum Ende der letzten Folge.
Ja.
Nämlich The Great Nowitzki waren gerade, wie wir gesagt haben, im DAI in Heidelberg. Lustigerweise in dem Raum, wo ich mit 14, 15 Partys gefeiert habe, Mann.
Ja, richtig coole Partys.
Der Momo hat früher da die Partys geschmissen in dem Raum, Alter. Weißt du? Und dann waren überall Vorhänge an den Fenstern und so, weißt du? Da, wo die Bühne war, da war der DJ.
Richtig, genau.
Weißt du, ja. der hat früher der Jürgen auch aufgelegt. Mhm. Und dann sind wir da mit 14, 15 sind wir da durchgeschwitzt und durchgetanzt und ich hatte meinen Fro und meinen Rockaway-Shirts an und hab... I was wildin' out,
son.
Straight savage. Ja, deswegen, es war ganz lustig, da drin zu sitzen. Und wir haben zugehört, wie... Gute Leute, ich weiß immer noch nicht, wie der Schriftsteller heißt. Fuck! Ja, wir haben gerade André Vogt, wie ich gelernt habe, obwohl er sich V-O-I schreibt. Vogt vom Five Magazine und dem Autor des Buches The Great Nowitzki. Mhm. Bei deren, wie heißt er? Thomas Plätzinger. Dabei zugehört, wie sie eben über Dirk Nowitzki, über dessen Karriere, aber eben auch über das Buch gesprochen haben. Und erzähl doch mal, wie fandst du die Unterhaltung?
Ich fand's cool, ich fand's nett, mal andere Eindrücke zu sehen, weil alles, was wir sehen, ist eigentlich überwiegend aus den USA-Pressen, Medien. Und du siehst wenig, also, oder beziehungsweise habe ich wenig deutsche Werke, Schriftstücke über Dirk gelesen. Mhm. Und deswegen war es mal cool, von einer anderen Sicht, auch nicht aus dem Buch direkt, sondern einfach aus Erzählung rauszuhören von jemand, der ihn jahrelang begleitet hat.
Ja.
Deswegen war es schon cool zu hören, was er jetzt letztendlich für einen Eindruck von Dirk hat, wie er seine Karriere wahrgenommen hat aus nächster Nähe. War schon cool.
Ja, es war definitiv. Also ich fand's interessant. Es war, ich glaube, meine Erwartungshaltung war eine andere, weil ich einfach nicht allzu sehr reflektiert habe, was das ist, wo wir hingehen. Also ich habe ein bisschen mehr...
Da ging es dir genauso wie mir.
Ja, ich habe ein bisschen mehr... Action ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich habe ein bisschen mehr Basketball-Nähe erwartet. Ich hatte erwartet, dass da vielleicht ein bisschen mehr Ex-Basketballspieler sitzen. Ich habe erwartet, dass ein bisschen tiefer in Basketball, in Sport eingetaucht wird und was Dirk Nowitzki für den Basketball bedeutet hat und so weiter und so fort. Aber es war mehr eine Unterhaltung darüber, was Dirk Nowitzki A für die Leute bedeutet hat, was den Menschen Dirk Nowitzki ausmacht und auch was das Umfeld von Dirk Nowitzki ausmacht. Mhm. Und ich muss offen zugeben, dass es aber wahrscheinlich der bessere Vortrag war. Also weißt du, der tatsächliche Vortrag war, glaube ich, besser als das, was ich mir vorgestellt hatte, weil, das hast du schon vollkommen richtig gesagt, das war Nowitzki mal irgendwie in einem anderen Licht, weißt du? Das war schon cool, denen zuzuhören. Und der Plätzinger,
Ja.
Hat er erzählt, dass er was waren es jetzt im Endeffekt? 7 Jahre?
7 Jahre, ja.
7 Jahre lang Dirk Nowitzki begleitet hat.
Also nicht während seiner Karriere, sondern ja, so, aber über sieben Jahre ging das. Er hat nicht die ganze Zeit ihm dann natürlich gewidmet, aber über 7 Jahre hat er ihn mal öfter besucht, in wo immer er auch war, bei Olympischen Spielen oder in Dallas oder in Deutschland.
Genau, die waren echt viel unterwegs, also ja, was der alles erzählt hat. Ich wollte am Anfang noch skeptisch sein, weil als er gesagt hat, wir waren in zahllosen Hotelzimmern, das ist immer so ein, weißt du, zahllos ist so, meinst du 5? Weißt du?
Oder also meinst du wirklich über 100?
Genau, weißt du, ich hatte so, bei sowas habe ich oft das Gefühl, so, okay, du hast den Dude 4, 5 Mal getroffen und dich wie normaler Journalist eine Stunde mit dem auseinandergesetzt und jetzt warst du in zahllosen, weißt du? Aber so wie das klang von deinen Erzählungen her, der hat echt eine ganze Menge Geschichten, wo er dabei war und so. Das war schon cool. Also der Einblick, den man da gewonnen hat, da waren ein paar coole Geschichten dabei. Ich muss auch offen zugeben, dass ich, also mir war nicht bewusst, dass Holger Gschwindtner so früh in so hohen und lobenden Tönen über Dirk gesprochen hat. So ja, von wegen, wenn der beste Basketballspieler Deutschlands werden will, dann können wir jetzt aufhören zu trainieren. Mhm. Da waren schon coole Episoden dabei. Dementsprechend, also ich kann es echt nur empfehlen. Ich werde definitiv nach dem Buch schauen, wenn ich gleich zu Hause und im Internet bin. Denn ich wurde leider in meinem Versuch, mir noch ein Buch zu zocken, von einem älteren Herrn hinter mir. Direkt
drangsaliert
aus dem DAI gefegt, weil ich anscheinend die Leine aufgehalten habe.
Da ist ja die Party vorbei, Junge.
Das war ganz geil, Alter. Ja, Mann. Also es war schon cool und auch im Publikum waren die Leute, glaube ich, eher an Dirk Nowitzki, dem Menschen, interessiert als an Dirk Nowitzki, der Basketballmaschine.
Genau, also du hast auch wirklich an den Fragen, also nicht nur an dem an den Menschen im Publikum, weil du hast gesehen, dass viele dabei waren, die mit dem Sport an sich nicht so viel zu tun haben. Mhm. Und du hast auch dann an den Fragen am Ende gemerkt, dass wirklich, also nicht erschreckend, aber erleuchtend für mich jetzt oder für dich dann auch, wir haben kurz darüber gesprochen, wie wenig Leute Ahnung haben, was bedeutet ein Profisportler zu sein, erstens. Mhm. Und zweitens, was bedeutet ein Profisport? Weil unter Profisportlern gibt es auch Unterschiede. Das ist in jedem Job so. In jedem Job, es gibt Leute für Marketing und dann gibt es Marketing-Gurus, ja. Und es gibt beim Profisport genauso Leute, die Profisport machen und dann Leute wie auf Nowitzkis Level.
So you're saying there's levels to the shit?
There's levels to the shit. Und du hast wirklich gesehen, dass die nicht wissen, was es bedeutet, überhaupt Profisport zu machen. Und zweitens, dass es wirklich nochmal Unterschiede gibt zu wie diese Profisportler das ausleben und dass es dann wirklich Levels dazu gibt, wie die das ausleben und mit welcher Akribie, wie auch der Plätzinger gesagt hat, Nowitzki das gemacht hat.
Spielst du auf den einen Typ an, der gemeint hat, dass es, ob das nicht komisch wäre, dass Dirk Nowitzki immer Basketball und nur Basketball und da müsste es doch auch anderes geben.
Ja, genau, ja.
Zum Beispiel. Yep, you have not figured it out yet, man. Und der andere, der meinte, er würde Dirk Nowitzki über Kobe Bryant heben.
Ja.
War so,
so you're saying.
Also, weißt du, don't get me wrong. Ich habe kurz gescherzt, ob wir dann einen Riot anzetteln sollen, von wegen, was die Leute glauben, wer der beste weiße Basketballspieler aller Zeiten ist. Aber die Diskussion Kobe und Dirk, die stellt sich dann leider doch nicht ganz, selbst bei mir nicht.
Ja, man kann auch man kann auch dann mit so Genauigkeit oder Akribie oder wie immer man das auch benennen mag, da war Kobe und Dirk, würde ich sagen, waren die auf einem Level.
Mhm.
Das hat man Kobe genauso nachgesagt wie Dirk, diese Herangehensweise ans Training, dieses genaue, dieses perfekte Ausführen, dass sie alles perfekt, deswegen auch der perfekte Wurf dieser Film, ja, das muss alles perfekt sein, jedes Mal und nicht einmal, sondern mehrmals hintereinander und das hat Kobe auch genauso gelebt, jetzt mal, um den Kreis zu schließen, aber da hast du wirklich einen Disconnect bei den Leuten gemerkt, so ein bisschen, dass diese Nähe zum Profisport gar nicht hatten, so wie wir das haben. Und es war, das fand ich interessant zu sehen oder zu hören.
Ja, also es war wirklich, dass es für Leute schwer war, also nachzuvollziehen, dass sich jemand der Sache so gewidmet hat. Mhm. Und es irgendwie nicht aus einem Zwang heraus.
Genau.
Und nicht aus einem, in einem ungesunden Verhältnis. Mhm. Also ich glaube, aber für die Leute ist das halt, die sehen das dann als Arbeit an, weißt du? Und so viel arbeiten möchte ich dann doch nicht. Mhm. Das sagt mir aber halt nur, dass du an nichts arbeitest, für das du Leidenschaft empfindest. An irgendwas arbeitest, das du wirklich willst.
Das sind dann die Leute, über die man sagt, yeah, passion.
Es war... Man, ey, those were some shots fired. Ganz am Anfang was war es, dieser
Vogt?
War das der Vogt, der das über ihn gesagt hat? Nee, es war der Moderator. Ja. Moderator hat über den Plätzinger gesagt, dass er früher auch ein leidenschaftlicher Basketballspieler war, bei dem es allerdings nicht zum Profi gereicht hat.
Genau.
Und ich drehe mich zu Jay und meine so, okay, first of all, you didn't have to do him like that. Weißt du? Du brauchst nicht den Zusatz sagen, bei dem es nicht zum Profi gereicht hat, weil in dem Moment, in dem du schon sagst, er war ein leidenschaftlicher whatever, bedeutet, he was I.
You
know? Both teams played hard.
Yeah, he liked what he did.
He liked what he did. He didn't do it well, though. He did not do it well.
He was good.
He was, yeah, but you know, so and so. But he ain't good, good.
He ain't good. He was good.
Yeah.
Up to a certain level, but then, as you know, there's levels to this shit.
Aber also, der Plätzinger hat auch ein, zwei Passagen aus dem Buch vorgelesen, auch diesen langen Prolog, bei dem Jay zwischenzeitlich fast den Verstand verloren hat und sich danach zu mir dreht. Was he gonna read the whole book? I don't get it. wobei ich zugeben muss, ich fand die Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, fand ich schon interessant. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Jetzt kann ich natürlich nur hoffen, dass es nicht irgendwie ein 45-Euro-Schmöker ist oder so. Because I still have some reading materials at home that I have to get through.
Yeah.
Also, ne, aber...
Mit den Seiten im Buch werden viele Flüge bezahlt, viele Hotels.
Ja, safe. Zahllos würde ich was sagen. ja, also, aber ansonsten, ich kann es echt nur jedem empfehlen, der vielleicht auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen des Menschen und der Infrastruktur Dirk Nowitzki haben möchte.
Mhm.
Dementsprechend, da drin geht's ab, hör? Da laufen sie in einer Tour rein in das Haus. Was ist da los? Ja, also dementsprechend The Great Nowitzki von Thomas Plätzinger. Straight up recommendation on that shit. That's straight fire.
Fire.
Boah, so sound effect jetzt so. I fucking hate those horns.
Jamaican horns.
Und ansonsten, jetzt wenn wir beim Thema sind, was geht sonst so in der NBA ab? Vielleicht kannst du mich mal ganz kurz abholen. Ich bin immer noch in meiner XFL-Trance.
NBA ist jetzt All-Star Break. Wenn die Folge kommt, wird wahrscheinlich gerade All-Star Game sein oder gewesen sein.
All-Star Game ist jetzt kommenden Sonntag.
Genau, ja.
Also Sonntag den, I don't know, was ist das, der
16.
Okay.
16, ja. Und morgen, also Freitag, fangen die Festivities schon an, also die ersten Events, Samstag sind Events, Sonntag.
Samstag ist, glaube ich, dann was, Three-Point-Contest, oder?
Ja, und Slam Dunk Contest.
Slam Dunk Contest ist auch Samstagabend.
Ja.
Und Sonntag ist dann All-Star Game.
Heute ist es Rookie Game, glaube ich. Oder das Rising Stars Game heißt es jetzt. Und das, ich glaube, das Celebrity Game ist auch morgen. Skills Challenge ist morgen noch.
Ja, also, ich glaube, die einzigen Sachen, die. Also, tatsächlich, ich meiner Meinung nach, die einzigen beiden Sachen, die überhaupt am All-Star Game Wochenende oder am All-Star Weekend interessant sind, Three-Point Contest und Slam Dunk Contest. Yeah. All-Star Game ist wuch.
Yeah.
Vor allem, weil es ein. Also, das.
Ich glaube,
das ist ein freaking Beatdown. Team LeBron, genauso wie in dem Draft, den wir gemacht haben, ist maßlos Team Giannis überlegen. Ist ja echt frech, der hat ja noch schlechter gedraftet als du.
Giannis?
Ja.
What? Ja, wobei ich glaube, mein
What?
Team würde dich abzocken. Ja, Giannis hat schlecht gedraftet, ja.
Und aber du glaubst, dein Team würde mich abzocken?
Ja, auf jeden
Fall. Okay, first of all, in der Simulation hat mein Team dein Team gekillt.
Aber die Simulation.
Und Alter, ganz kurz, hey, wir haben gesagt, let's play it out. ist eine.
Let's play it out.
Was im Jan ist immer.
Well, hey, hey, what's up, what's up? Let's play that out.
Hast du einen Ball dabei?
Ball dabei, Alter. Also, first of all, you can't take me nowadays.
Ich meine aber nur grundsätzlich an der Konsole.
Ach so, ja, gut.
Wir haben gesagt, wir stellen die Teams an der Konsole und dann geht's ab. So.
Genau, wir stellen die Teams an der Konsole.
What's it gonna be?
Ja, komm, dann machen wir das.
What's it gonna be?
Dann stellen wir die Teams auf der Konsole right. auf und lassen.
So sieht's aus.
I'm
ready.
Spielen.
I'm ready. Alright. You gonna get this work, man. You gonna get this work.
Aber Janis draftet halt immer als erstes für seine Bank seinen Mitspieler.
Wieso, wen hat er an 1 gedraftet?
Mittel. Ach. Letztes Jahr auch zuerst.
Ja. Naja. Alright, ja, also außer Weekend heutzutage, dadurch, dass die Spiele irgendwie 170 zu 180 ausgehen.
Mhm.
Und in-game, ja, also weißt du, auch die Dunks und so sind jetzt nicht das Shit, auch wenn du dir irgendwie uncontested Alley-Oops zuwirfst, ist es natürlich, ja, impressive, aber nach 10 Minuten verliert es auch so ein bisschen den Luster. Slam Dunk Contest dieses Jahr, finde ich, jetzt, ich weiß gerade gar nicht mehr die Contestants aus dem Kopf, ich weiß nur, dass ich underwhelmed war, als ich die Lineup gesehen habe.
Ja, also zwei, die ich mir angucken will, auf jeden Fall ein, also Dwight Howard macht mit wieder.
Ja,
aber Aaron Gordon ist dabei.
Ja, okay.
Und Derrick Jones Jr.
Mhm.
DJJ ist dabei und ich glaube, die beiden werden es machen. Also das wird schon nicht schlecht, glaube ich.
Ich meine, das ist, was man erwarten würde. Aaron Gordon wurde in dem Slam Dunk Contest gegen Zach LaVine. Das war Zach LaVine?
Ja, das war ein.
Robbed, meiner Meinung nach.
Das war einer der besten Contests ever.
Most definitely.
Ever.
DJJ im Slam Dunk Contest fand ich bisher nicht sonderlich beeindruckend. Der Typ hat mad hops, vor allem auch gemessen an seiner Size, sieht halt ähnlich wie bei Westbrook immer super dynamic aus. Der hat auch nice in-game Dunks, aber ich habe den jetzt noch nie irgendwie. Zum Slam Dunk Contest gehören auch halt Power Dunks. Und da habe ich DJJ jetzt noch nicht, weißt du, so die kranken Sachen runterreißen sehen. Da sieht auch Russell Westbrook um einiges explosiver aus, aber DJJ hat halt just plain mad hops. Aber ich habe, also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob bei ihm die Kreativität oder die Power da ist, um irgendwie sicke Dunks abzuliefern, die sich in irgendeiner Art und Weise mit Aaron Gordon messen können. Dwight Howard, natürlich klar, der Typ ist immer noch groß und kann immer noch springen, aber.
Ja,
weißt du? Heutzutage gewinnt er mit den Dunks, die er hatte, bei seinem Slam Dunk Contest nicht mehr.
Nee, also ich glaube, der wird wieder eine coole Show abliefern.
Ja, und ich meine, dieses Jahr Dwight ist ja auch, weißt du, man gönnt ihm ein bisschen.
Der Connaughton ist, glaube ich, noch dabei.
Und da kann ich gar nicht mitreden.
Ja, ich wusste auch nicht, dass der so athletisch anscheinend hat.
Ich wusste nicht, dass es den gibt.
Ja,
that's gut. What I'm saying.
Yeah. I don't know about that, dude. Ja, gut, aber wird, glaube ich, ganz cool. Wird ein lustiges Wochenende. Highlights vom All-Star Game werde ich mir anschauen. Die sind immer toll anzuschauen, whatever. Aber sonst, das Spiel werde ich mir auch gar nicht anziehen. Ja.
Und,
es hat auch keine Auswirkung auf die reguläre Saison.
Ja, deswegen, da ist kein richtig großes Incentive gesetzt, heutzutage sich das anzugucken.
Mhm.
Ich glaube, das All-Star Game ist halt irgendwie was. Das genießt du sehr, wenn du jung bist und noch frisch und aktiv in Kontakt mit Basketball. Und dann später ist es einfach nicht mehr Entertainment und auch nicht Basketball genug, dass du, wenn du selbst losgelöst vom Sport bist, irgendwie da groß dich noch drum kümmerst. Mhm. Was mir jetzt aber noch in den Sinn kommt, hast du irgendwas zu dem noch zu sagen, was zur Trade Deadline passiert ist?
Trade Deadline. Ja, also da waren. Mal ganz kurz überlegen, wie es am besten. Gut, die Lakers haben nichts gemacht.
Ja. Also, ich meine, ja, es wurde halt lange Monate schon zuvor darüber spekuliert, ob Kuzma getradet wird, wohin er getradet wird. Und im Endeffekt machen sie nichts. Finde ich aber auch.
Ja, also ich finde es.
Ich gehe aber davon aus, dass das passende Trade Package nicht da war.
Ja, und den Kuzma. Hätte ich vielleicht noch nicht getradet, weil wenn du, ich meine, LeBron hat noch 2-3 Jahre.
Ja, also zumindest im Contract noch 2,5.
Und wenn du jetzt Kuzma für einen älteren Spieler tradest, dann hast du halt als junge Spieler, auf die du bauen kannst, nur noch Anthony Davis und keinen Kuzma. Und dann musst du halt gucken, wo du deine Spieler irgendwie herbekommst. Ja?
Keine Frage, aber natürlich musst du auch immer bedenken, dass wenn du LeBron hast, ist dein Team
in Win-Now-Mode.
Mhm.
Aber ich glaube, genau, das passende Package war nicht da.
Ja.
Und ich denke, dass sie versuchen, wahrscheinlich noch einen Spieler zu sein irgendwo her, weil die sind halt, ein Playmaker brauchen die noch von der Bank irgendwie, weil Rondo bringt es nicht jeden Abend. Ja. Mhm. Caruso ist eventuell noch nicht gut genug für die Playoffs als Playmaker, als dependable Bench Player. Aber ich mal gucken, wie das sich macht. Der große Trade, der passiert ist, war die Houston Rockets.
Meinst du der große Trade oder was?
Genau, ja.
There's just too many dudes, man.
Da waren zu viele dabei, ja. Auf jeden Fall, die Rockets traden Clint Capella weg zu Atlanta. Ich glaube, es waren 3 oder 4 Team-Deal, so auf dem Kopf. Und die haben Capella weggetradet und haben dafür den Robert Covington bekommen. Was einfach für den ihre Starting Five bedeutet, dass Covington und Harden die größten Spieler in der Starting Five sind, also mit 6'6 oder 6'7.
Impressive.
Ja, very. Und ja, man, wie man beim Wetten so schön sagt, they double down on small ball.
Ja.
Und es heißt, dass die jetzt nur noch Dreier ballern.
Ja. Rockets Basketball.
Rockets Basketball. Und das war der große Trade, also es waren wirklich 4 Teams involviert. Es waren Minnesota, Atlanta, Houston natürlich und die Denver Nuggets. Und das ist fast der größte Deal aller Zeiten. Also waren wirklich, ich glaube, 10, 12 Spieler involviert. Mhm. Ja, aber den ganzen Trade jetzt aufzurattern macht keinen Sinn. Also die besten Spieler in dem Trade waren wirklich
Covington und Capella.
Und Spieler, die man noch kennt, waren Nene und
Nene Hilario.
Hilario. Evan Turner war noch im Trade. Ja. Gerald Green,
Shabazz Napier. Gerald Green war in dem Trade?
Genau.
Oh, krass, das habe ich gar nicht gelesen. Warte mal, echt? Wo geht Gerald Green hin? Den mochte ich schon immer.
Der geht nach Denver.
Ah.
Was Denver auch hilft, weil die haben jetzt ein bisschen mehr Tiefe. Mhm. Aber.
Man, ja. I like dude, Alter. Der konnte ballen.
Der konnte richtig
ballen. War auch mal aus der Liga raus, dann kommt er zurück mit Bang.
Genau.
Fall von der Bang,
ja.
Ja,
aber was, ich. Ja. Und Houston, ja, keine Ahnung. Man muss halt sehen, wie sich das. Ist es leicht zu sagen, ja, die haben keinen Big Man, die haben keinen Rim Protection. Ich meine, das Ding ist ja bei Houston, die haben sowieso keine Perimeter Defense gehabt, ja. Dann hatten sie Capella als Rim Protector, als letzten Stopp sozusagen. Jetzt haben sie das nicht und keine Perimeter Defense, haben aber mehr Shooting. Problem bei Houston dieses Jahr ist, dass ihre Percentages, also ihre Trefferquote, gar nicht so gut ist.
Mhm.
Jetzt müssen die noch mehr schießen, um mehr Punkte zu bekommen. Also Punkte zu machen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, was Analytics sagen. Keine Ahnung. Ich meine, der GM, der Daryl Morey, ist ein Analytics-Dude. Also der macht seine Trades basieren nur auf Analytics. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sich das für Houston auszahlt. Also wie ich das sehe, in den Playoffs verlangsamt sich das Spiel. Du spielst gegen eine Mannschaft mindestens 4-mal und ich sehe kein Szenario, wo Houston über die zweite Runde hinauskommt. Also je nachdem, wie es Matchup ist in der ersten Runde, werden die da eventuell schon Probleme haben, weil Rebounds, wenn die nichts treffen an einem Tag, was durchaus passieren kann, oder okay treffen, dann wird es echt schwer für die, weil die Rebounden sind die echt schwach. Und vor allem die Interior Rebounds, also die werden als zweite Chancen, werden die auseinandergenommen. Vorteil ist natürlich, dass die, auch wenn die mal 15, 20 hinten sind, dass die ganz schnell wieder ins Spiel reinkommen können. Ganz schnell, weil die haben viele Kleine, die können alle passen, die können alle spielen, die haben auch Zug zum Korb. Das heißt, Kick and Drive läuft, aber die müssen halt ihre Dreier treffen, weil wenn sie die nicht treffen, dann werden die auch keine Spiele gewinnen. Und ja, bin mal gespannt, wie das Projekt Houston weitergeht mit Small Ball. Und ja, man, was Houston, wie siehst du die Rockets dieses Jahr?
Naja, wie sehe ich, also die Rockets bisher und für mich jetzt vor allem nach dem Capella-Trade sind eine sick klare Two-Man-Show. Und dadurch, dass es eigentlich zwei Spielertypen sind, die sich extremst ähneln, können die natürlich aufgehen. Du hast vor zwei Nächten gesehen, dass beide irgendwie für 76 combined, glaube ich.
Ja.
Ich glaube irgendwie, Harden ist für 41 gegangen und 35 kriegst du von Brody.
Mhm.
Beide machen auch ziemlich komplette Spiele. Jetzt keine Triple-Doubles, aber definitiv Statsheet-Stuffers. Aber danach, weißt du, hast du offensichtlich hast du einen Drop-Off.
Ja.
Aber du hast schon einen, meiner Meinung nach, eklatanten Drop-Off. Also die Rockets zuvor waren tiefer. Und selbst da hast du es nicht gerissen bekommen.
Ja.
Jetzt könntest du sagen, okay, die Warriors spielen keine Rolle mehr. Dementsprechend haben die Rockets ein bisschen mehr Chance. Vor allem jetzt nach dem anderen Trade. Die Warriors haben das D'Angelo Russell Experiment, I don't know.
Frühzeitig beendet.
Ja, sehr schnell beendet. Mhm. Und Russell nach Minnesota getradet für straight up Andrew Wiggins.
Straight up nicht, die haben noch einen Draftpick bekommen.
Ach so, ah ja, stimmt. Top 3 projected first round, okay?
Ja, genau.
Ja, ja. First and second. Aber wirklich halt im Grunde Russell für Wiggins.
Ja.
Kerr hat dann auch gesagt, dass Russell von Anfang an ein questionable fit war. Ich bin mir nicht sicher, ob Wiggins für die Golden State Warriors ein besserer Fit ist, gemessen daran, dass er auch eine defensive liability ist.
Mhm.
Und wenn du jetzt auf einmal Curry und Wiggins auf dem Feld hast, dass es dann in der Defense schon ziemlich schwer wird. Aber de facto will ich eigentlich erstmal nur darauf hinaus zu sagen, dass die Rockets hatten in der Originalbesetzung hätten einen guten Shot gehabt, ohne die Warriors weiterhin nach der West Crown zu greifen.
Mhm.
Was jetzt natürlich durch die Lakers ein komplett anderes Game wurde, aber die Rockets sahen aus, als könnten sie mit allen mitspielen. Jetzt haben sie mit Brody und Harden natürlich die Offensive Firepower, aber wenn du halt so wenig Tiefe besitzt, hast du in den letzten Jahren auch immer gesehen, dass du kaum eine Chance hattest gegen ein gutes Warriors-Team.
Yeah.
Jetzt wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer gegen ein übermächtiges Lakers-Team.
Yeah.
Denver ist tief. Utah?
Ja, das Ding ist ja, mal als, genau, Denver, Utah wird sehr schwer für die Rockets. Die können gegen Denver, haben die, weil in den Playoffs machen Stars, Superstars mehr den Unterschied als in der Regular Season. Du hast letztes Jahr gesehen, Denver hatte den 2-Seed gehabt overall, hat aber gegen Portland verloren, weil die haben nicht den Superstar. Also Jokic war Star, Jamal Murray auch, aber nicht so jemand, der das Spiel komplett an sich reißt, wie jetzt ein Dame Lillard.
Ja.
Selbst CJ McCollum mehr als die beiden. Ja. Und hast gesehen, dass Portland das Spiel, den die Serie einfach abgenommen hat, auch ohne Heimvorteil.
Ja.
Jetzt, wenn du dir vorstellst, dass die Rockets gegen die Lakers spielen müssen, können die den Anthony Davis auf der 5 spielen. Der wird die im Post auseinandernehmen und kann außer Russell Westbrook, wegen der Geschwindigkeit, kann der auf dem Perimeter jeden verteidigen.
Ja.
Ja, und das heißt, du kannst einen Spieler hinstellen, der eigentlich genau alles kann, was die anderen auch können. Und der kann verteidigen. Und der nimmt die auseinander im Post. Deswegen.
Ja, also Anthony Davis gibt den 40 im Schnitt.
Dann, wenn du an die Clippers denkst, vorbei. Also
ja.
Clippers nehmen die komplett auseinander.
Mhm.
Und ich glaube Utah auch, weil Utah ein gutes Defensive Team ist. Du hast den Rudy Gobert, der noch mal größer ist als
Rudy Gobert.
Als Anthony Davis. Und er kann 3 von den 5 Spielern auf dem Flügel auch verteidigen, wenn du den gegen PJ Tucker zum Beispiel stellst.
Ist offensiv natürlich nicht die gleiche Option wie in Anthony Davis, aber für Houston reicht's.
Genau.
Vor allem, wenn du 6'6", 6'7", deine größten Spieler in der Starting 5 sind.
Und der, genau, und der Gobert ist nochmal größer als AD.
Ja.
Das heißt, ey, der macht Punkte, der wirft 90% aus dem Feld. Mhm. Da kannst du mir nicht erzählen, dass dann 3 effektiver ist.
Aber ich glaube, auch ein gesundes Mavericks-Team hat einen Shot gegen Houston in der 7-Game-Series.
Glaube ich auch, ja.
Ansonsten?
Ja, aber nochmal zum Wiggins zurück.
Ich wollte gerade sagen.
Wiggins, ich glaube, Wiggins ist ein recht guter Fit für die Warriors, weil er, also ich glaube nicht, dass er so wirklich ein Alpha ist. Also, hat man auch gesehen.
Ja,
er ist kein Alpha, er ist keiner, der jetzt ob du den du zählen kannst, jeden Abend 25 Punkte zu machen, was von ihm in Minnesota irgendwo erwartet wurde, weil er war Nummer 1 Pick. Ist sowieso absurd, ja. Wenn du Nummer 1 Pick bist, dann hast du automatisch diese Erwartungen, die du erfüllen musst, weil nicht jedes Jahr wird der Nummer 1 oder es gibt auch nicht einen All-Star in jedem Draft, das muss man sich auch mal vor Augen halten, ja, oder kein regelmäßig. Einer wird immer mal All-Star, aber nicht ein regelmäßiger All-Star. Und deswegen glaube ich, Wiggins ist ein ganz guter Fit für Golden State, weil er jetzt nicht das ganze Scoring machen muss. Er kann scoren, wenn mit der zweiten Wave dann, wenn Thompson, Curry vom Feld sind zum Beispiel, dann kann er gegen die zweite 5 mehr spielen. Dann kann er im zweiten Wave mehr spielen. Er kriegt eben nicht den Top-Defender auf sich draufgestellt. Er muss auch nicht den Top-Offense-Spieler decken, wie es teilweise in Minnesota war, weil Klay Thompson auf dem Flügel ist. Deswegen glaube ich, dass er sich da wohlfühlen wird, weil er da einfach sich so entfalten kann, wie er eigentlich ist, wie seine Persönlichkeit ist. Deswegen glaube ich, ist ein guter Fit. Aber für Golden State hätte ich jetzt, für meinen Geschmack, hätte ich nochmal gewartet. Außer sie haben irgendwie längere, keine Ahnung, langfristige Pläne für den Wiggins. Aber du kennst zum Beispiel, je nachdem, was für ein Draft-Pick die bekommen, am Ende der Saison wird wohl ein recht guter sein. Wahrscheinlich Top 3. Kannst du immer noch den Top-Pick, den du hast, mit D'Angelo Russell für einen besseren Spieler oder einen besseren Fit-Spieler noch traden. Wie zum Beispiel, wir hatten es kurz drüber gehabt, wie zum Beispiel, je nachdem, was Philadelphia machen will, ne? wenn die den Simmons vielleicht traden wollen,
ja,
Ben Simmons wäre ein viel besserer Fit als Wiggins gewesen. Zum Beispiel, also
was ich bei beiden jetzt nicht so super finde, ich meine, ich scherze gerne drüber, aber das ist natürlich, da steht in keinerlei Debatte, Simmons schießt keine Dreier.
Ja.
Und auch Wiggins ist jetzt nicht Knockdown-Shoot, weißt du, der wirft, ich glaube, um die 30-33%, ja, so, ja. Which is aight, aber I ain't scared of that, weißt du, der hat sowieso jetzt keine sick hohen Quoten. Und aber, die Warriors schießen schon Volume, aber halt auch zu einem guten Clip, ja, normalerweise.
Der Unterschied ist halt nur, beim Wiggins, er wirft die Dreier. Und da musst du immer noch, okay, er wirft sie, ja. Du musst zumindest mal ein Closeout spielen. Beim Simmons musst du
es. Ja, aber ich glaube, also bei Simmons wird es jetzt auch mehr und mehr der Fall werden. Ich habe ihn jetzt im Aufwärmen 8 in Folge treffen sehen.
Ja, aber hey, gut. Ja, alles schön und gut, aber Gott. Er muss sie im Spiel regelmäßig nehmen.
Ja, keine Frage.
Also, und Wiggins nimmt im Spiel 3.
Definitiv, aber also, weißt du, mein Punkt ist ja nicht, dass Simmons ein guter und Wiggins ein schlechter Fit ist. Ich glaube, beide sind questionable Fits für die Warriors, but we shall see. Ja. Was ich ganz interessant fand, ja, ist Iguodala nach Miami. Fand ich lustig, weil irgendwie Miami ist, erstmal Dion Waiters losgeworden, meiner Meinung nach. Ich mochte den noch nie, ich mag den dann nach wie vor nicht, aber ich mag halt auch irgendwie keinerlei Draft-Busts, die irgendwie mit LeBron in Verbindung gebracht werden. Justice Winslow hätte ich, glaube ich, aber nicht getradet für Andre Iguodala, wenn ich die Heat bin. Weil ich nicht weiß, was ich mit Andre Iguodala, also weißt du, we're not contending here, weißt du? Um vielleicht aus dem Osten rauszukommen, I don't see it, but weißt du, du musst ja so denken irgendwie, dann alright. Du spielst ja auch nicht schlecht mit Jimmy Buckets, aber ob ich dafür Justice Winslow aufgeben hätte, weiß ich nicht. Und nee, weiß ich auch nicht. Dafür Solomon Hill und Jay Crowder zurückzubekommen, gibt mir halt keinerlei Hoffnung für die Zukunft. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, inwiefern der Fit sonderlich Sinn macht. Willst du dazu irgendwas sagen? Weil ansonsten würde ich direkt zum nächsten übergehen.
Ja, also ich denke, dass Memphis den Justice Winslow zur Bedingung gemacht hat, weil es ein guter, junger, variabler Spieler ist, der vielseitig einsetzbar ist. Der hat jetzt auch auf der 1 gespielt für Miami. Aber ich weiß nicht, was die Denke von Miami ist, weil sie bekommen Andre Iguodala, Solomon Hill und Jay Crowder. Ja, okay. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt besser sind als vorher.
Ja.
Das heißt, sie haben eigentlich Justice Winslow getradet für Iguodala, der die nicht besser als die Bucks macht. Und ich glaube, die werden Philly auch nicht in der Serie schlagen, obwohl Philly jetzt hinter denen ist.
Mhm.
Aber wenn die gegen Philly spielen, ich glaube nicht, dass sie Philly 4-mal schlagen können. Auch wenn Philly jetzt momentan nicht gut spielt, aber du musst Philly erst, also die sind im Osten mit Abstand das talentierteste Team. Mhm. Also nicht, die haben nicht den besten Bracket, aber die sind das talentierteste Team. Mhm. Und wenn du gegen so ein Team spielst, und die haben jetzt auch zwei Spieler gesigned, die beide schießen, also die ersten sieben von Philly sind krass. Also richtig gute Spieler. Und die haben jetzt Shooting off the bench, das heißt, wenn Simmons jetzt allein auf dem Feld ist ohne Embiid, hat er nur Shooter um sich rum. Und ich, also ich sehe nicht, dass, also ich sehe den Punkt von Miami Trade einfach nicht.
I got shooters with me.
I got shooters.
Ja, also wie gesagt, natürlich muss Miami kann ich denken, ja okay, gegen Philly haben wir eh keine Chance. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich so krass im Win-Now-Mode wäre wie Miami.
Nee. Welchen Trade wolltest du jetzt besprechen?
Was ich ganz interessant finde, ist, dass Marcus Morris nach wie vor, voll das Asset ist, für das man tradet.
Ja.
Dass das immer wieder so jedes Jahr aufkommt, dass irgendeiner der Morris-Brüder wäre auf jeden Fall ein Asset, das du haben willst. Mhm. Ich habe noch nie ein sick erfolgreiches Team gesehen, außer Boston mal für 15 Minuten, wo irgendwie ein Morris-Bruder dabei war. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es dann doch ganz nett, dass Marcus Morris und Isaiah Thomas zu den Clippers gehen. Aber mehr so für Isaiah Thomas, weil er nochmal die Chance hat, irgendwie vielleicht auch einen Extended Playoff Run zu machen, ein bisschen Erfolg zu genießen. Ja, ja. Mhm. Aber ohne, dass er natürlich nach wie vor den Status innehat, wie es bei Boston der Fall war. Aber zumindest siehst du jetzt Isaiah Thomas bei einem fähigen Team, was aber halt nur bedeutet, dass er jetzt nicht mega viel Burn bekommt. Weißt du? Mhm. Und dann für mich geht es aber zum absoluten Goldstück dieser Trade Deadline. Also ich habe nur noch einen, Trade.
Zu dem Trade jetzt?
Ja.
Einfach nur Marcus Morris zu den Clippers ist insofern Taktik auch von den Clippers, weil du hast jetzt nochmal einen Spieler, den du gegen LeBron stellen kannst.
Okay.
Es ist, also ich sage nicht, dass es ein LeBron-Stopper ist, ja.
Ja.
Aber ja, es ist, also
ja,
es
zumindest kann, die Physicality.
Es kann zehrend sein, wenn er gegen ihn spielen muss, gegen Kawhi spielen muss, gegen Paul George.
Ja, ja.
Wenn definitiv die sich zu dritt abwechseln.
Mhm. Ja.
Und Marcus Morris insofern noch interessant, weil du den auch gegen AD stellen kannst.
Mhm.
Und der hat dieses Jahr eine Dreierquote von 49%.
Uff, echt?
Ja. Okay. Brutal, richtig gut. Und der nimmt, ich glaube, 5 Stück oder 6 pro Spiel.
Also off the bench, legitim.
Ja, nice, Mann. Und der muss jetzt nicht so viel scoren. Der kann sich mehr auf Defense konzentrieren und Open Jumpers schießen, weil er Scoring übernimmt. Ah, die haben ja zwei, die es übernehmen. Deswegen schon nice. Für ihn jetzt auch. Was geil gewesen wäre natürlich, wenn er zu den Lakers gegangen wäre für LeBron. Weil dann hätte er diesen Kopfschmerz nicht und dann hätten die noch einen Spieler, den die auch variabel einsetzen können. Das wäre schon cool gewesen, weil die da mehr Shooting gehabt hätten.
Wäre definitiv cool gewesen, aber vielleicht, weißt du, sorgt gerade das dann für eine interessante Series
gegen
Lakers. Aber wie gesagt, also mein absolutes Goldstück ist, die Detroit Pistons schicken Andre Drummond zu den Cavs und bekommen dafür nichts. Also, weißt du, es ist, was war's? John Hanson, Brandon Knight.
Ja.
Second Round. Also, weißt du, Andre Drummond ist der Leading Rebounder. Der Typ, ist
15 oder 16?
Der Typ ist ein Baller.
Ja.
Der Kid.
Und der ist auch nicht schlecht.
I don't fucking get it.
Auch nicht schlecht im Post.
Warum werdet ihr ihn los? Vor allem. Seid ihr nicht erst Blake losgeworden?
Die Pistons, ja. Nee, die haben den Blake.
That was terrible.
Ja. Aber der Blake ist verletzt. Der Blake ist lang verletzt und der hat die Saison jetzt wegen Verletzung frühzeitig beendet. Ich glaube, der kommt gar nicht wieder.
Die Clippers sind Blake losgeworden an die Pistons, nachdem sie Blake, 15 Minuten nachdem sie Blake gesigned hatten, also re-signed hatten zu einem langen Vertrag.
Und ihm gesagt haben, dass er, der ist der Mann von die
Zukunft. Das war's. Ja. Aber mein Punkt ist, warum werdet ihr den los?
Mhm.
Der Typ ist vielleicht nicht der Focal Point wegen Blake, aber definitiv euer zweitbester Spieler.
Ja.
Und warum schickt ihr ihn zu den Cavs?
Für nichts.
Erstens für nichts, aber zweitens auch, fuck is he gonna do? Weißt du? Was soll der bei den Cavs?
Ja.
Ist ja auch nicht so, als würden also, die Cavs irgendwas bilden. Why you gotta do them like that?
Ja, ich bin mal gespannt, ob, keine Ahnung. Also, die haben ja nicht mal einen First-Round-Pick von den Cavs bekommen.
Für ihn. Nee, Second-Round.
Und für 2023.
Which is... Was, weil, I don't get it. Also, das ist ein richtig, richtig weirder Trade. Richtig weirder Trade. Aber irgendwer im Front Office wird ja wohl schon wissen, was er oder sie da tut. Und wenn nicht, hoffentlich Pistons, seinen Job verlieren. Jetzt. Warte mal. Ist Microwave im Front Office der Pistons?
Microwave?
Ja? Yeah?
Ich glaube nicht. Vinnie Jones meinst du?
Nee, scheiße, wer ist im Front Office der Pistons?
Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Joe Dumars mal war.
Das war's. Ist nicht mehr? Okay, gut. Das stimmt, weil das ist der einzige Name, der mir in den Sinn kommt beim Front Office der Pistons. Aber ja, ist schon, also ist frech und ist ein krass unnötiger Trade. Der Jay hat jetzt noch eine letzte Information. Brandheiß auf the press.
Ja, die Clippers haben den Isaiah Thomas gewaved.
Noch vor 5 Minuten habe ich mich für ihn gefreut.
Aber ich bin mal gespannt. Also, ob der noch irgendwo unterkommt für die Saison.
Ey, also keine Karriere hat so einen steilen... Nein, einfach nur das Down. Einen so steilen Fall from Grace
vorzuweisen. Ja, krass. Also vor 3 Jahren war der noch im MVP, ist der Dritter geworden im MVP-Voting.
Aber ist es gar nicht dieses vor 3 Jahren, das ist innerhalb von 8 Monaten ist es passiert, dass er einfach done war. Fertig. Hm. Verletzt, done. Also, sorry, wie soll man sagen, er ist nicht gecuttet worden, aber gehen gelassen worden, sozusagen. Ja, weißt du, ja. Genau. Weggetradet, ne? Hm. Weggetradet. Also gehen gelassen worden von Boston, verletzt, dann.
Ja, der hat ja verletzt weitergespielt. Der hat sich entschieden, sich nicht operieren zu lassen und versuchen, mit Boston so weit zu kommen wie möglich. Und dann sind die halt ausgeschieden, haben sich operieren lassen, dann wurde getradet und dann...
Done.
Ja, dann kam er eigentlich nicht mehr zurück.
Schade, Mann, weil also...
Bei den Lakers war er dann, ne, mit LeBron. Mhm,
genau.
Vielleicht kommt er da nochmal unter.
Ja, aber du hast ja eigentlich schon gesehen, dass da nicht mehr sonderlich viel geht. Weißt du, zum jetzigen Zeitpunkt will ich Rose anstatt Thomas.
Ja, klar.
Definitiv.
Vorteil bei Thomas ist halt, dass es ein Playmaker ist und dass er schießen kann. Bei Rose, Dreier, not so much.
Ja, aber dafür müsste Thomas halt auch was machen. Und ich habe irgendwie, klar. Also weißt du, die letzten 2 Jahre nicht das Gefühl, als könnte Thomas nochmal irgendwas noch machen. Das ist auch, ich meine... Ich glaube, Rose fällt es vieles leichter, ein bisschen leichter zurückzukommen. Immer noch so schwer, aber ein bisschen leichter zurückzukommen, weil der ist nicht so winzig wie Thomas.
Ja,
weißt
der
du?
Ist winzig, ja.
Wenn du so klein bist wie Thomas, which is...
Und
der,
hat auch,
der ist kleiner als ich.
Und der hat auch nicht die Athletik.
Ja, aber wenn du so klein bist, dann musst du tiptop fit sein und eine gewisse zumindest Grundathletik mit sich bringen. Weißt du, jetzt kein... muss nicht unbedingt Nate Robinson sein, aber du musst halt... helle talented sein. Wenn du aber physically nicht mehr in der Lage bist, vor den Jungs davon zu rennen oder so, over. Mm. Dementsprechend echt, also schade und fällt mir schwer zu glauben, dass der nochmal seinen Weg zu einem Contender findet, beziehungsweise überhaupt bei einem Contender eine Rolle spielt, weil ohne ihm jetzt irgendwas abzusprechen, Jeremy Lin hat zwar auch einen Ring, aber, weißt du, und war dementsprechend bei einem Contender. Aber das hat ja offensichtlich nichts zu bedeuten, weil Jeremy Lin hatte damit dann nichts mehr zu tun.
Ja.
Dementsprechend, ich hoffe natürlich, man hofft generell das Beste immer für Isaiah Thomas, so auch in dieser Situation, aber it ain't looking too bright out there, fam.
Ja, leider nicht.
I'm sorry. Alright. Ich würde sagen.
Ansonsten, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, das All-Star-Game zu schauen.
Ja.
Weil jetzt ist ja schon vorbei.
Stimmt, true. War bestimmt ein Nail-Biter.
Ja, und wenn es irgendwas Cooles noch zu berichten gibt, werden wir auch kurz drüber sprechen über All-Star-Game. Aber jetzt ist dann angesagt Endspurt zum Saisonende. Die Trades sind getan. Es werden wahrscheinlich noch ein paar Spieler gesigned für den Playoff-Run von ein paar Contender.
Mhm.
Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Saison sich zum Ende hin zuspitzt, ob sich da noch irgendwas tut bei manchen Teams, die Contender sind oder Pretender oder von Pretender zu Contender werden oder ob Contender zu Pretender werden.
Ja.
Wie zum Beispiel, was ganz heiß wird, ist glaube ich Philly. Ob die wirklich die Kurve kriegen. Also das ist schon das interessanteste Team momentan, weil da jetzt sehr viel Bewegung war in den letzten Tagen, auch was in der Presse war mit Joel Embiid, Jimmy Butler, Ben Simmons. Passen die zusammen oder passen die nicht zusammen? Deswegen bin ich da mal gespannt, ob sich bei Philly was tut, weil das ist auf jeden Fall in der ganzen NBA das interessanteste Team, weil die richtig am Abkacken sind, aber eigentlich das größte Potenzial haben.
Und abgesehen davon XFL, bye bye!
XFL, genau.
Ich muss noch gucken, ob ich mir vielleicht in der XFL ein Lieblingsteam zulege.
Gibt's da einen League Pass?
Brauchst du nicht, du hast dieses Tiran-Ding, aber.
Ich würde mal gerne den Originalkommentar zu den Schülern hören.
Ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Mir fällt es auch manchmal schwer, irgendwie so. Ich realisiere das dann nicht immer gleich. Ich weiß gar nicht, mit welchem Kommentar ich das geschaut habe. Ich weiß tatsächlich nicht, mit welchem Kommentar ich. Oh, ich glaube, ich habe mit einem deutschen Kommentar geschaut. Weil ich habe Pat McAfee eben erstmal nicht reden hören und sehen. Ne, doch sehen schon. Da muss ich dieses Wochenende mal drauf achten.
Ja.
Ne? Also, I'd say that's it for this podcast. Don't forget to follow Jay on Instagram at InsideUSSports. Rate and subscribe. And anything else?
Holla at your boys.
The Great Nowitzki.
Peace.